This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Willkommen zu einer neuen Folge von Pflicht ohne Wahl. Es beginnt an einem normalen Morgen auf dem Weg zur Arbeit in der S-Bahn und entfaltet sich zu einem unerwarteten Notfall. Eine junge Frau hat einen schweren Krampfanfall. Begleitet mich durch diese Geschichte, die uns eindrucksvoll vor Augen führt, wie wichtig Mitgefühl und gemeinschaftliche Hilfe in Notsituationen sind. Lasst euch inspirieren von der Ruhe und Entschlossenheit eines Mitreisenden namens Marco und den anderen Passagieren, die gemeinsam dazu beigetragen haben, Schlimmeres zu verhindern. Hört rein, um zu erfahren, warum es so entscheidend ist, dass wir alle ein bisschen mehr wie Marco sind. Vor ein paar Wochen war ich gerade auf dem Weg zur Arbeit. Es war 7 Uhr morgens, als ich die S-Bahn nahm, die zu dieser Uhrzeit wie gewohnt voll war. Ich sah einen freien Fensterplatz und stieg vorsichtig zwischen die 3 bereits sitzenden Fahrgäste der 4er Sitzreihe zu dem Fensterplatz. Ich nahm dort Platz, blickte durch das Fenster nach draußen und beobachtete, wie wir an den Münchner S-Bahn-Baustellen, die bereits eine gefühlte Ewigkeit dort waren, vorbeirauschten. Als ich plötzlich über meine linke Schulter in den Durchgang der S-Bahn schauen musste, wo gerade eine junge Frau vorbeigehen wollte. Sie war circa Anfang 20, trug einen schwarzen Hoodie mit der Kapuze über ihren Kopf gezogen, die darunter ein paar grünlich gefärbte Haarsträhnen zum Vorschein kommen ließen. Sie hatte ein Piercing an der Unterlippe und trug dunkle Jeans. Auf meiner Höhe angekommen, wurde sie immer langsamer. Sie bewegte sich schon fast wie in Zeitlupe, um schließlich stehen zu bleiben und ganz langsam in sich zusammenzusacken. Sie glitt dabei mit ihrem Rücken an einem sitzenden jungen Mann entlang, der auf der anderen Seite des Durchganges auf einem Platz zum Gang saß. Der überraschte junge Mann versuchte ihr Halt zu geben. Jedoch ohne Erfolg, und sie fiel schließlich zu Boden. Als ich das sah, ließ ich meine Laptoptasche, die auf meinem Schoß lag, auf den Sitz fallen, stand sofort auf, um ihr zur Hilfe zu eilen. Sie begann, sich schlagartig zu verkrampfen. Ihre Hände verformten ihre schlanken, langen Finger und ihre Beine zogen sich zusammen. Sie erlitt einen Krampfanfall. Ich hatte eine ähnliche Situation vor 30 Jahren in meinem Heimatort in Starnberg erlebt. Es war Sommer. Ich stand am Bahnhof und wartete auf meinen Vater, der mich mit dem Auto abholen wollte. Während ich dort auf ihn wartete, beobachtete ich das Geschehen rings um den Bahnhof herum. Als plötzlich ein beiger 1er Golf vor dem Taxistand am Zebrastreifen am Bahnhof zum Stehen kam. Ich sah, wie sich ein Pärchen voneinander im Auto verabschiedete. Es war ein sonniger Nachmittag. Und ich konnte sehen, wie die beiden sich im Auto umarmten und zum Abschied küssten. Der junge Mann auf der Beifahrerseite ausstieg, eine Tasche unter seinen Arm klemmte und den Fahrradweg, der 2 rot-weiße Hindernisstangen hatte, hinunter zu den Gleisen am Bahnhofsee rannte, um scheinbar noch rechtzeitig seine Bahn zu erreichen. Als ich meine Augen wieder von ihm abwandte und wieder zur Straße schaute, sah ich, dass der Golf mit der jungen Frau noch immer am Zebrastreifen stand. Irgendetwas schien nicht in Ordnung zu sein. Beim genaueren Hinsehen sah ich, dass die Fahrerin zitternd hinter dem Lenkrad des 1er Golfes saß und ich dachte erst, dass sie traurig über den Abschied gewesen sei. Als ich dann sah, dass sie auf ihrem Fahrersitz hin und her schleuderte und mit dem Kopf gegen das Lenkrad stieß, war mir sofort bewusst, dass etwas nicht stimmte. Also rannte ich sofort zu ihr und als ich mich dem Golf näherte, bemerkte ich durch die Windschutzscheibe, dass sie einen feuerroten Kopf hatte und Schaum vor dem Mund bekam. Als ich vor dem Auto stand, schrie ich, dass jemand einen Krankenwagen rufen soll. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie jemand in den Bahnhofskiosk rannte, um scheinbar Hilfe zu rufen. Zu dieser Zeit gab es noch keine Handys. Ich riss sofort die Fahrertür auf, beugte mich über sie, schnallte sie ab und zeitgleich drehte ich die junge Frau mit dem Rücken zu mir und schob meine Arme unter ihre Achseln, zog sie aus dem Fahrzeug und legte sie auf die Straße neben das Auto. Sie bekam immer mehr Schaum vor dem Mund und biss sich immer wieder heftig auf die Zähne und auf die Zunge. Sie biss so fest auf ihre Zunge, dass es so schien, als würde sie sie gleich abbeißen. Ich hatte zu dieser Zeit noch einen ledernen Geldbeutel einstecken. Ich versuchte ihr den Mund zu öffnen, als ich sah, wie ihre Zunge plötzlich in den Hals rutschte. Sie zitterte immer stärker und biss fest zu. Trotzdem gelang es mir, ihre Zunge mit meinem rechten Zeigefinger zu greifen und sie wieder hinter ihre Zähne zu legen. Blitzschnell klemmte ich ihr vor Panik meinen ledernen Geldbeutel zwischen die Zähne. Zum Glück war kurz darauf ein Krankenwagen vor Ort. Die Retter meinten zu mir, dass sie wahrscheinlich einen epileptischen Schock hatte und kümmerten sich sofort um sie. Ich zog mich wieder zurück und dann kam auch schon mein Vater und wir fuhren nach Hause. Zurück in der S-Bahn in München. Es waren dieselben Anzeichen und ich versuchte sie mit Hilfe des jungen Mannes in die stabile Seitenlage zu legen. Was sich aber als sehr schwer herausstellte, weil ihr ganzer Körper verkrampfte, sie wurde so starr wie ein Baum. Ein weiterer junger Mann kam uns zur Hilfe und sammelte die Sachen der jungen Frau ein, die nun überall auf dem Boden verstreut waren. Ich rief in die Menge, dass jemand einen Krankenwagen rufen sollte, und der junge Mann, der mir half, die junge Frau in die stabile Seitenlage zu bringen, schrie, dass jemand dem Zugfahrer über die Situation informieren sollte und an der nächsten Haltestelle stehen zu bleiben. Ein Junge, er war vielleicht 12 Jahre alt, dunkelblond und trug eine polnische Fußballmütze und einen Polska-Schal und eine große runde Brille. Er übernahm diese Aufgabe und rannte beim nächsten Halt zum Zugführer, während ich nachsah, ob sich die junge Frau auf die Zunge biss, das sie tatsächlich tat. Ich fragte in die Menschentraube, die sich mittlerweile um uns gebildet hatte, ob jemand einen Geldbeutel oder eine Taschentuchpackung oder etwas Ähnliches hatte, um es ihr zum Beißen zu geben. Die Menschen um uns herum zogen alles Mögliche aus ihren Taschen. Kugelschreiber aus Plastik, den ich dankend ablehnte, da er brechen konnte. Jemand anders zog eine Packung Taschentücher hervor und eine andere Dame hatte einen kleinen hellbraunen Geldbeutel für Münzen mit goldenem Klemmverschluss, den ich dankend annahm. Ich stand die ganze Zeit über der jungen Frau in gebeugter Haltung. Gleichzeitig versuchte ich beruhigend auf die ca. 22-jährige junge Frau einzureden und bat sie, ruhig zu atmen und nicht einzuschlafen. Währenddessen streichelte der junge Mann, der mir geholfen hatte, sie in die stabile Seitenlage zu bringen, sie sanft mit seinem rechten Zeigefinger über ihre Wange. Ich redete weiterhin ruhig mit ihr und fragte sie erst nach ihrem Namen und sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollte, denn sie wäre nicht alleine. Ich sagte zu ihr, dass ganz viele liebe Menschen um sie herum wären, die alle für sie da sind und dass ein Arzt bereits unterwegs sei. Ihr Körper bebte unentwegt weiter, während der junge Mann jetzt versuchte, ihren Kopf zu stabilisieren und ihr eine Tasche unter ihren Kopf zu schieben, damit sie nicht gegen den Boden schlägt und sich noch mehr verletzt. Eine blonde Dame mit slawischem Akzent fragte, ob sie helfen könnte. Ich sagte ja. Legen Sie die Beine seitlich, eins gestreckt und das andere angewinkelt. Sie kniete sich währenddessen zu den Füßen der jungen Frau und versuchte, die Beine seitlich zu legen und hielt anschließend dem Mädchen ihre verkrampfte linke Hand. Ich stand immer noch gebeugt über dem jungen Mädchen und strich ihr ihre Haare aus dem Gesicht, hielt ihre rechte verkrampfte Hand und wischte ihr den Schaum vom Gesicht. Streichelte sie über den Kopf und hörte nicht auf, mit ihr zu reden. Kurz schien es so, als würde der Anfall nachlassen und dass sie sich etwas entspannte. Doch dann kam auch schon der zweite Anfall und sie bekam wieder Schaum vor dem Mund und verkrampfte am ganzen Körper so sehr, dass ihr Körper hin und her schlug. Ich machte mir Sorgen, dass sie sich ihren Kopf dabei verletzen würde, dass sie mit ihrem Kopf direkt unter der Glastrennung vor der S-Bahn-Tür am Eingang lag, der einen grauen Stahlrahmen hatte. Ich bat den zweiten Mann darauf zu achten, dass er sich nicht dort verletzte. Er hielt sofort seine Hand schützend unter diesen Rahmen, während wir beiden anderen Männer versuchten, sie in eine bessere Position zu legen, weg von dem Rahmen. Ich sprach immer noch beruhigend mit der jungen Frau und hob kurz meinen Kopf, während ich über ihr in gebeugter Haltung stand, um nachzusehen, ob der Notarzt bereits am Eintreffen war. Dabei bemerkte ich, dass ich die S-Bahn geleert hatte und nur noch ein paar wenige Gäste verteilt um uns herum im Zug saßen und das ganze Geschehen beobachteten. Plötzlich rief der Junge mit der polnischen Mütze und dem Schal, dass der Notarzt bereits unterwegs war. Der Mann, der mir die ganze Zeit zur Seite stand, meinte, das dauert zu lange. Ich war ganz seiner Meinung und sagte ihm, dass es ungewöhnlich lange dauerte, bis die Rettungssanitäter endlich eintreffen würden, und sprach immer weiter mit der jungen Frau. Ich fragte sie immer wieder nach ihrem Namen und sagte ihr, dass alles gut werden würde und sie bitte versuchen sollte, ruhig zu atmen. Manchmal hörte sie auf zu atmen und wurde ganz kalt, bis ich wieder mit ihr sprach und ihr immer wieder sagte, dass sie nicht einschlafen und weiteratmen sollte und sie darum bat, bei uns zu bleiben. Sie krampfte nicht mehr und begann wieder das Atmen. Da rief jemand aus dem Hintergrund, dass man den Notarzt sehen könnte. Wir erhoben unsere Köpfe und schauten kurz aus den Fenstern und sahen, dass wir an der Haltestelle München-Leim waren. Wir konnten über die Gleisbauarbeiten hinunter zu den Straßen sehen und wie die rettenden Blaulichter in unsere Richtung fuhren. Als das junge Mädchen prompt ein drittes Mal einen Anfall bekam und ihr kompletter Körper durchgeschüttelt wurde und sie wieder Schaum vor dem Mund bekam. Ich wischte ihn mit bloßer Hand von ihrem jungen Gesicht und sprach erneut mit ihr und versuchte, ihre rechte verkrampfte Hand zu halten. Sie war doch noch so jung. Ich wollte einfach nicht, dass sie von uns geht, und sagte ihr immer wieder, sie solle atmen und bei uns bei Bewusstsein bleiben und dass wir die Rettung bereits sehen konnten. Sie sollte noch etwas durchhalten. Ich sagte ihr, dass sie sehr tapfer sei und wir es gleich geschafft hätten, da die Ärzte bereits zu sehen waren. Einer der Männer um mich herum rief, dass ich jemand vor die Türe stellen und dem Rettungsdienst zuwinken sollte, sobald er auf dem Bahnsteig eingetroffen wäre, damit sie sofort sehen konnten, wo wir waren. Zugleich stellte sich ein junger Mann vor die Türe und winkte den Rettern zu. Währenddessen versuchten der andere junge Mann und ich dafür zu sorgen, dass sie sich nicht weiter durch ihr Schütteln verletzte. Die Rettungssanitäter trafen jetzt ein. Sie kamen in das Abteil und ich berichtete ihnen sofort, wie viele Anfälle sie bereits gehabt hatte. Und der junge Mann berichtete ihnen, über welchen Zeitraum das alles geschehen war. Circa 15 bis 20 Minuten lang. Die Rettungssanitäterin nahm den Puls und injizierte der jungen Frau eine Flüssigkeit durch die Nase. Daraufhin musste die junge Frau sich übergeben und beruhigte sich nun wieder. Ich stand da nun 15 bis 20 Minuten gebeugt über diesem jungen Mädchen, blickte nach links und sah in zwei große Kinderaugen, die weit aufgerissen waren und durch seine Brille vergrößert wurden. Es war der Junge mit der Mütze und dem Schal. Er war immer noch da und kniete auf den Sitzen und beobachtete uns über die Rückenlehne des Sitzes. Ich dankte ihm sofort für seine schnelle und mutige Unterstützung. Er sah mich mit seinen großen blauen Augen an und sagte, »Du hast das doch so gut gemacht.« Ich drehte mich wieder zu dem jungen Mädchen und zu der Frau, die ihre Beine gehalten hatte, und bedankte mich bei allen Helfern. Wir waren alle sehr erleichtert, dass die junge Frau wieder stabil war. Ich rief in die Menge, dass es nur so gut geklappt hatte, der jungen Frau zu helfen, weil sie alle, ohne zu zögern, mitgeholfen hatten. Plötzlich kam eine Frau auf mich zu und meinte, dass es an mir lag und dass ich es gewesen wäre, der das alles so gut gemacht hatte. Ich verneinte das und betonte, dass wir es in der Gemeinschaft getan hatten, wo jede helfende Hand zählt. Ich nahm meine Tasche und stieg aus der Bahn aus. Da ich wusste, dass es dem jungen Mädchen wieder besser ging und sie in professionellen Händen war, und stieg auf den gegenüberliegenden Gleis in die nächste S-Bahn, um meine Fahrt zur Arbeit fortzusetzen. Der Zug war voll und ich stand an der Türe, als ich bemerkte, dass neben mir der junge Mann stand, der mit mir gemeinsam die ganze Zeit an der Seite des Mädchens war und geholfen hatte. Ich sagte zu ihm, »Jetzt sind wir wach, nicht wahr?« Er lachte und meinte, dass ich doch das meiste getan hätte. Ich widersprach auch ihm und sagte erneut, dass wir es in der Gemeinschaft getan hatten. Ich spürte, dass ich mich endlich bei ihm vorstellen durfte und sagte zu ihm, dass ich der Gustavo wäre und fragte nach seinem Namen. Er antwortete, Marco, mein Name ist Marco. Bei dem ganzen Geschehen mit der jungen Frau sah ich die meiste Zeit nur Marco mit seiner faszinierenden Ruhe an meiner Seite. Plötzlich gesellte sich eine blonde Dame zu uns und betonte, wie gut wir der jungen Frau geholfen hatten. Daraufhin meinte ich erneut, dass es die gemeinschaftliche Hilfe war und nicht nur eine einzelne Person. Nun erreichten wir meine Haltestelle und ich verabschiedete mich von dem bemerkenswerten, ruhigen Marco. Ich ging nun meinen Weg weiter in die Arbeit. Währenddessen betete ich noch ein wenig in meinem Kopf für das junge Mädchen. Wisst ihr, wir sind alle Markus. Lasst euer Mitgefühl zu und helft, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Schimpft nicht, weil der Zug wegen einer Person, die einen Notarzteinsatz verursacht hat, sich verspätet. Denn es kann jederzeit, immer und überall jeden Einzelnen von uns treffen. Zeigt Verständnis, ganz gleich, ob ihr deshalb zu spät zu euren Terminen kommt. Seid Geduld und seid alle etwas mehr wie Marco.
Das war es für diese Episode von Pflicht ohne Wahl. Heute haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, in schwierigen Momenten menschliches Mitgefühl zu zeigen und gemeinsam zu handeln. Ich möchte euch daran erinnern, dass kleine Taten von Freundlichkeit und Unterstützung in Krisensituationen einen großen Unterschied machen können. Ein weiterer Schlüsselpunkt, den wir betrachtet haben, ist die Bedeutung der Gemeinschaft. Ob in einer vollbesetzten S-Bahn oder an einem Bahnhofsparkplatz. Wir sind alle aufeinander angewiesen und können gemeinsam Großes bewirken, wenn wir zusammenarbeiten. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr eure Gedanken, Feedback oder persönlichen Geschichten mit uns teilt. Vielleicht wird eure Geschichte in einer unserer nächsten Episoden zu hören sein. Danke, dass ihr heute dabei wart. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal bei Pflicht ohne Wahl.